Ich glaube, das wird heute eine kurze Nummer.
Ja, glaube ich auch.
So nach dem Motto, wir bauen mal einmal richtig Spannung auf und dann machen wir mal so einen Rundumschlag durch Querosten-Art.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Osten-Art. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Hallo Sabrina, ich wollte gerade sagen, womit fangen wir eigentlich an? Mit Hallo. Guten Tag.
Mit der Begrüßung. Wir sind ja freundlich zueinander.
Meistens.
Ach, komm.
Nein, alles gut. Sabrina,
ja.
Ich glaube, du möchtest das Buch aus dem Fenster schmeißen, richtig?
Ich hatte zwischendrin irgendwelche Anwandlungen, eventuell ja.
Also.
Aber es ist noch hier.
Okay. Bezüglich, das Buch ist noch hier. Wir sind beide Opfer.
Das auch, ja.
Ja. Für unsere lieben zuhörenden Personen mal eben erklärt. Es gibt ab Mitte März, glaube ich, aus dem Klettkotter Verlag, das ist der Verlag, der die Rechte für die Ted Williams Bücher hat, tatsächlich eine limitierte Neuauflage mit Farbschnitt von wahrscheinlich allen vier Teilen. Die ersten zwei, also die ersten zwei sind schon angekündigt.
Einer für März, einer für April, ja.
Genau, ich hoffe, dass der dritte und der vierte dann auch kommen. Und wir sind beide Opfer, denn wir mussten es beide bestellen. Ja, ich gestehe, ich glaube, es ist dann, ich habe mal kurzfristig durchgezählt, ich glaube, meine sechste Drachenbein-Tonausgabe. Lass mich überlegen. Ich habe das Hardcover tatsächlich, das alte vom Fischer Verlag. Ich habe das Taschenbuch. Ich habe die Neuausgabe von Klettkotter im Hardcover. Ich habe das Taschenbuch von Klettkotter. Ich habe das englische E-Book. Ich habe das Hörbuch. Jetzt kriege ich auch noch den mit Farbschnitt. Ist sogar schon der siebte.
Ich glaube, dafür hat es mich irgendwie, also zumindest bewusst, hätte ich noch kein Buch, wo ich sage, ich hätte das doppelt, also nicht in Papierform.
Also mir ist es tatsächlich früher schon mal passiert, dass ich Bücher doppelt gekauft habe. Das ist dann irgendwann so dieses, man weiß nicht mehr, was man alles an Büchern hat.
Das vielleicht, ja. Aber bewusst habe ich noch kein Buch doppelt gekauft.
Ja gut, okay. Also ich wollte zur Erklärung, ich habe eigentlich damals, allererste Mal habe ich es gelesen aus der Bücherei. Das waren die Hardcover. Und als die dann als Taschenbuch rausgekommen sind, musste ich die natürlich auch haben. Und das sind die Versionen, in denen ich jetzt tatsächlich immer noch lese. Damals hatte ich diese Angewohnheit, dass ich immer reingeschrieben habe, wann ich die Bücher wo gekauft habe. Mein Drachenbeinthron, mit dem ich jetzt arbeite, ist aus dem Juni 1996. Die kriegt also bald schon Rente. Ist bald 30 Jahre alt, das Buch. 30? Wirklich? 30 Jahre? Oh mein Gott.
Kann gar nicht sein, so alt sind wir noch nicht.
Nein, und ich wollte dann eigentlich, irgendwann habe ich gesagt, ich hätte die auch gerne als Hardcover. Das war aber die Zeit, als es die als Hardcover schon nur noch gebraucht gab. Und dann habe ich dann tatsächlich irgendwo den Drachenbeinthron ergattert. Und dann kam die Ankündigung, dass es die Neuauflagen bei Klettkotter gibt. Deswegen ist das auch nur in Anführungszeichen der Drachenbeinthron, den ich in diversesten Varianten habe. Aber ja, man merkt gar nicht, dass ich diese Bücher mag, ne?
Nee, ich meine, ich arbeite ja hier, also arbeite in Anführungszeichen mit einer gebrauchten Version von Medimobs. Von daher, wenn wir schon irgendwo Werbung machen, dann bitte ordentlich. Nicht, dass wir dafür bezahlen werden.
Nein, werden wir nicht.
Aber
auch gar nichts.
Aber ich dachte mir tatsächlich die Woche, wenn es das Buch nochmal in schön gäbe, so als Sonderauflage, dann würde ich es bestellen. Und prompt kam der Hinweis, es gibt es.
Ja, genau. Ich habe auch tatsächlich die Hardcover-Neuübersetzung noch gar nicht angepackt. Ich habe jetzt auch meinen Reread mit den Taschenbüchern gemacht. Und lese jetzt mich im Moment schon durch Im dunklen Tal auf Englisch, weil Into the Quatsch. Die Navigator's Children gibt es ja eh bisher nur auf Englisch. Da muss ich dann auch irgendwann nochmal ein Hardcover kaufen und noch ein Hardcover und eine Taschenbuchausgabe und noch eine Taschenbuchausgabe, weil die wird ja im Ganzen im Deutschen dann wieder in zwei Teile geteilt, wie ich das vermute. Ich hatte letzte Tage eine nette Diskussion mit meinem Mann, als ich ihm erzählt habe, was du bei George Martin gefunden hast. Und zwar, dass es im Song of Ice and Fire ein Haus Williams gibt. dessen Sohn
Willum, ja.
Willum gibt, dessen Söhne, wie heißen die?
Josua und Elias.
Okay, genau. Und dass das ja eine Hommage an Ted Williams ist. Und dann kam halt die Diskussion auf George R. R. Martin und dann habe ich mir nur gedacht, na mein Gott, immerhin schreibt Ted seine Bücher ja zu Ende. Würde mich ja tatsächlich wirklich wundern. Ich warte ja seit 20 Jahren auf den letzten Teil vom Song of Ice and Fire. Ich hoffe, dass Herr Martin die noch irgendwann mal fertigstellt und nicht darüber wegstirbt. So, aber jetzt genug abgeschwiffenes, was auch immer. Heute geht es um Kapitel 27, Türme aus Spinnweb und 28 Trommeln aus Eis.
Ach, bei dir ist das wirklich nur Türme aus Spinnweb?
Ja, wie heißt das bei dir?
Türme aus Spinnweben. Kann dir noch
ein E? Aus Spinnweb. Es ist ja tatsächlich so eine Neuübersetzung, dies, das. Mhm. So ein paar kleine Unterschiede. Gut, ich habe das gelesen und ich habe heute Morgen gleich den dritten Satz unterstrichen. Wir sind nämlich immer noch in Gelues Haus mit Simon, Binabik, Maria und Kantaka und Lilith. Es ist Nacht und Simon wird geweckt und ist so ein bisschen durcheinander, weil es alles dunkel. Nur zwei eckige Siebe aus Sternstaub deuteten an, wo die Fenster waren. Bei dir heißt das anders, magst du es nochmal vorlesen?
Nur zwei gesprenkelte Sternhaufen ließen erkennen, wo die Fenster waren.
Da finde ich die Siebe aus Sternenstaub tatsächlich schöner. Mhm. Aber ich finde das interessant. Also gerade bei diesen sehr poetischen Sachen stellen wir ja öfter fest, dass es sich unterscheidet. Ich meine, es wird sich wahrscheinlich auch noch in mehr Sachen unterscheiden, aber da fällt es uns halt auf, weil wir die halt auch gerne mal hervorheben. Ne? Mhm. Ja, aber Simon ist nicht so besonders willig aufzustehen. Wir hatten irgendwie schon mal in der letzten Episode die Diskussion, dass also Simon immer schläft und Binabik quasi nie. Mhm. Und Simon will auch überhaupt nicht aufstehen, aber es ist Gelue, die ihn da weckt. Und sie scheint es ziemlich eilig und dringend zu haben. Sie sagt also, steh auf, wir dürfen keine Zeit verlieren.
Und anscheinend ist der See entdeckt worden.
Und zwar ist der See entdeckt worden, genau. Simon wundert sich natürlich erstmal wieder, woher weiß Gelue das schon wieder? Stellt dann aber fest, dass Gelue nur irgendwie ein Mantelheft gerade übergeworfen hat und nackte Füße hat und beschließt dann einfach, okay, ich frage da jetzt nicht weiter nach.
Ja, ganz abgesehen von den feuchten Nebelperlen in Gesicht und Haar.
Und die habe ich mal wieder überlesen. Aber ja, du hast recht. Und es sind also zwei Lager an zwei Seiten des Sees. Ein Lager relativ nah bei der Hütte, in der sie sich jetzt befinden. Und ein Lager direkt an dem Zufluss von dem See. Da muss wohl ein Bach durch den See fließen. Und ja, Problem ist jetzt, die haben sich noch nicht gemuckt. Also entweder haben sie noch nicht gemerkt, dass da überhaupt jemand in der Hütte ist, weil die Lichter alle schon aus waren, als sie da angekommen sind. Oder sie überlegen sich noch, wie sie damit umgehen sollen. Aber klar ist jedenfalls, Gelue sagt, ihr müsst sehen, dass ihr hier wegkommt.
Wobei ich ja eher glaube, dass sie das Haus wahrscheinlich im Dunkeln noch gar nicht gesehen haben. Weil sonst würde es sich doch für so eine Mannschaft eher anbieten, im Dunkeln anzugreifen, wenn ich davon ausgehen muss, dass mein Gegner schläft.
Und wenn du dir auch vor Augen führst, wir erleben ja gleich, wie die in einem Boot fliehen und da ist ja auch nicht unbedingt eine erhöhte Aufmerksamkeit. Mhm. Ja, also ich denke auch, sie haben es eigentlich eher noch nicht entdeckt und lagern dann nur in Anführungszeichen zufällig, wobei ich mich dann einfach auch frage, wieso dann zwei Lager, aber okay, dichterische Freiheit.
Um die Spannung zu erhöhen, damit wir auch wirklich den einen Weg nehmen müssen.
Ja, genau. Ja, kann natürlich auch sein.
Ja. Wie fliehen ist also die Frage, weil fliegen geht definitiv nicht.
In kleiner Anspielung an Gelue und ihr alter Ego, die Eule.
Ja, aber die Anspielung kommt ja von Binabik. Also er scheint da auch was zu wissen.
Ja. Und Gelue macht dann den Vorschlag, dass sie dann doch einfach schwimmen sollten. Und zwar hat Gelue unter ihrem Haus ein Boot versteckt und schickt den Simon raus, um das Boot quasi an die Eingangstür da zu holen. Und als Simon dann draußen ist, stellt er auch fest, komisch, das sieht hier wirklich anders aus als gestern. Also irgendwie hat sich irgendwas verändert und da sich die Umwelt nicht verändert, geht er dann davon aus, vielleicht hat sich das Haus doch woanders hingesetzt.
Ja, er merkt es auch ziemlich deutlich an dem Baum, der auf einmal auf der anderen Seite vom Haus quasi steht.
Ja,
Genau. Und nachdem sich der wohl kaum bewegt haben wird, muss es doch das Haus sein. Ja. Mir fällt dann auch beim Holen des Bootes dann etwas auf, das du in der letzten Folge schon angesprochen hattest. Die Vogelfüße.
Ich habe es dann auch gelesen und habe gedacht, oh, da habe ich mal wieder ein bisschen vorgeprescht.
Naja gut, ein Kapitel.
Ja, was aber nochmal an die Hütte der Baba Yaga erinnert, ne?
Mhm.
Genau.
Ja, er kann das zwar selber nicht so ganz glauben, weil er sagt, es kann doch nicht sein, dass ein Haus Vogelfüße hat und aufsteht und wandelt, aber naja, scheint ja dann doch irgendwie so zu sein.
Mhm.
Aber das ist natürlich offensichtlich die einzige vernünftige Art, so zu fliehen. Also die Binabik und Simon nehmen natürlich auch Maria mit, wie es abgesprochen war.
Und Kantaka, die allerdings nicht so begeistert davon ist, dass sie in dieses kleine wackelige Boot rein soll. Ja, und ich glaube, die Maria ist relativ glücklich darüber, dass Geloe sich auch um Lelit kümmern will, weil Lelit halt so schwer verletzt ist, dass sie die jetzt auch definitiv nicht mitnehmen könnten.
Mhm.
Was mich gewundert hat, ist, wenn dieser See nun einen Zufluss hat, hat er auch einen Abfluss?
Er scheint ja mehr als einen Zufluss zu haben, weil wir sind ja auch an einem Zufluss vorbeigekommen, als wir zu dem See gekommen sind.
Ah ja, okay.
Also, oder das war der Abfluss, ich weiß es nicht, aber eigentlich müsste einer da sein, ne? Weil sonst läuft das Ding ja irgendwann über.
Ja, das war so meine Idee, weil der Konsens der ganzen Reisegruppe ist jetzt tatsächlich, wir müssen über den See drüber, müssen uns da ganz ruhig verhalten und diese Lager quasi auf dem See dran vorbeifahren und in diesen Zufluss hinein paddeln, weil dieser Zufluss nach einiger Zeit parallel zum Alfwend verläuft. Und das ist der Fluss, der direkt nach Daichikiza führt. Das heißt, sie müssten halt dieses Boot nur von dem kleinen Zufluss ein Stück durch den Wald und dann in den Alfwend tragen.
Ich schiebe es jetzt einfach mal drauf, dass der Abfluss einfach an der falschen Stelle ist. Dass dann der Weg, den sie eigentlich nehmen wollen, viel zu weit entfernt ist. Um eine Schleife zu machen, trotzdem wieder irgendwie an den zwei Lagern vorbei müssten.
Ja, und die haben ja weiterhin die Hunde dabei. Eben. Was ja auch nicht zu unterschätzen ist. Genau.
Eben.
Und das ist eine gute Erklärung, dass das so ist, dass der Zufluss halt parallel zum Alfwend liegt.
Mhm.
Und deswegen dieser Weg gewählt wird. Gut. Kann ich durchaus nachvollziehen.
Mal ganz abgesehen davon tun sich die Hunde natürlich schwerer, wenn du sagst, sie nehmen den Wasserweg, weil dann können sie vielleicht die Spuren nicht so leicht verfolgen.
Ja, auch richtig. Ist dir aufgefallen, dass Geloe oder wie Geloe Simon beim Abschied nennt?
Nein, tatsächlich ist es mir nicht
aufgefallen. Leb wohl, junger Pilgrim.
Ach doch, das ist mir aufgefallen.
Ja, denn dieser Abschnitt im Buch ist ja der zweite und der heißt ja Simon Pilgrim.
Wobei, seien wir mal ehrlich, ich hatte tatsächlich Anwandlung in diesem Buch, wo ich mir denke, oh Simon, bin nämlich so nicht so wie ein Mondkalb.
Ja, aber es ist halt auch klassisches Coming of Age und es geht jetzt halt nicht von jetzt auf gleich. Das finde ich eigentlich schon ganz schön gemacht, dass er also nicht so quasi von jetzt auf gleich, sondern dass auch immer noch mal so Anwandlungen durchkommen, wo er nachher bockig ist oder das haben wir nachher auf dem Fluss auch noch mal und
ich muss auch sagen, ich finde es halt wirklich schön, weil die Charaktere extrem lebendig und realistisch sind. Weil gerade Simon dieses Rumzicken oder dieses Launische, das ist halt einfach ein Teenager.
Ja.
Das ist jetzt nicht jemand, der, okay, ich bin jetzt von zu Hause ausgezogen, ich muss jetzt mit Fingerschnippen Mann sein, sondern er hat wirklich seine Teenie-Anwandlungen.
Ich muss tatsächlich sagen, dass ich das bei sehr vielen Figuren so finde. Sie haben alle ihre Schichten. Es ist schon so, dass man tendenziell sagt, der eine ist gut, der andere ist böse. Es gibt aber unendlich viele Grauschattierungen dazwischen. Und auch diejenigen, wo ich sage, das sind eindeutig welche auf der guten Seite der Macht, haben halt auch teilweise ihre Schattenseiten. Und genauso ist es tatsächlich auch mit einigen von den in Anführungszeichen bösen Charakteren, die meiner Meinung nach auch größtenteils sehr plausibel aus ihren Gründen handeln. Also die wollen ja auch was erreichen. Und es ist jetzt nicht so, dass die böse sind, weil sie böse sind, sondern die haben da schon alle ihre Gründe für. Da können wir vielleicht wirklich dann irgendwann in 15 Staffeln nochmal drüber reden. Wobei ich persönlich tatsächlich nochmal einen richtig dicken Turning Point hatte, als ich Das Herz der verlorenen Dinge gelesen habe. Denn in dem Buch, das ist ja eins, was sich an diesen Zyklus anschließt, kommen tatsächlich auch mal die, in Anführungszeichen, Bösen und ihre Perspektive zu Wort. Also da werden wir auch aus der Perspektive der Nornen lesen. Das wird richtig spannend, sag ich dir jetzt schon.
Ja, das dauert ja nur locker 4 Jahre oder so.
Du, wir können uns jederzeit darüber unterhalten, dass wir die Folgen schneller raushauen. Ja, das Problem ist nur, dass wir das, glaube ich, zeitlich einfach nicht hinkriegen. Ich glaube, wie es jetzt im Moment läuft,
steigt uns die Familie aufs Dach.
Ja, und es soll uns ja auch Spaß machen. Und geht halt nicht anders. Mehr schaffen wir einfach nicht. Macht ja auch nichts. Das ist ja völlig in Ordnung. So, wo waren wir? Junger Pilgrim, genau.
Ja, wir paddeln immer noch über den See. Oder paddeln jetzt erstmal über den See. Leise natürlich, so leise wie möglich. Durch die Hyazinthenfelder. Und kommen dann halt, wie gesagt, sehr, sehr nah am zweiten Lager vorbei. Und Simon hat auch schon die Bedenken, dass er jetzt die Wache sich gleich umdreht und sie gleich entdeckt werden. Aber glücklicherweise kommt er etwas auf ihn runtergeflogen. Quasi ein Blatt mit Klauen war mal hier die erste Beschreibung. Aber das Blatt mit Klauen entpuppt sich dann als Eule, die die Wache angreift, die natürlich sehr abgelenkt ist.
Stimmt, wie ein riesiges Blatt durch die Äste und landete auf dem Hals. Ja, genau. Also es ist die Eule, es ist Geloe, die da für ein Ablenkungsmanöver sorgt. Und das ist auch der Moment, in dem Winabik dann sagt, so und jetzt aber paddeln, was das Zeug hält. Denn davor hatten sie sich, glaube ich, so darauf beschränkt, nicht mehr zu paddeln als nötig, weil das natürlich auch Lärm macht. Ne? Außerdem hat es auch angefangen zu regnen.
Wie praktisch, dass mal das Wetter mal zum Guten gereicht. Jedenfalls von der rumfluchenden Wache werden zwar auch die anderen im Lager wach, aber die machen sich gerade eher über ihren Kumpel lustig, der sich da bei einer Eule nicht wehren kann. Was halt wie bekommende Ablenkung ist und sie schaffen es dann wirklich in diesen Zufluss und paddeln da aufwärts. Und ja, paddeln auch eine ganze Weile. Ich glaube, das bin ich sogar ein paar Stunden, wenn mich das...
Ein Stündchen, oder, ne? Ich fand die Stelle dann halt süß, als Simon sich dann so anfängt, Gedanken zu machen, dass er sich wundert, wie er Maria mit einem Jungen verwechseln konnte. Und stellt dann fest, naja, sie ist nicht so gut gepolstert, so wie Hepzibah. Und in dem Moment sagt Winabik zu ihm wohl, gut gebaut ist sie, nicht wahr? Und Simon fühlt sich natürlich vollkommen ertappt, kriegt wahrscheinlich, also an meiner Stelle, ich würde eine knallrote Birne kriegen, auch wenn ich überhaupt nichts gesagt habe oder so. Und es stellt sich aber raus, dass Winabik sich auf das Boot bezieht und da tatsächlich mal einen Fehler in der Grammatik macht und nicht weiß, ob er oder sie oder es als Boot titulieren soll und sagte deswegen, sie ist gut gebaut und meint halt das Boot, was Geloe da gebaut hat. Das wohl so ein bisschen aus Rinden und Borken gemacht ist und auch sehr leicht ist, sodass die vier da so gerade eben mit Mühe Platz finden. Simon sitzt übrigens hinten im Heck, die Maria mit Kantaka in der Mitte und Winabik vorne.
Jo. Und irgendwann wechseln sie dann eben zum Alfend. Da ist zum einen gut, dass das Boot so leicht ist, aber zum anderen ist es halt trotz anderem unhandlich, zumindest für den großen Simon, weil seine zwei Gefährten, die mittragen können, ja schon ein ganzes Stück kleiner sind als er. Und er das halt dann irgendwo weiter unten halten muss und das ihm dann ständig irgendwo dagegen schlägt.
Und er auch nicht sehen kann, wo er hintritt. Das ist ja auch dann so ein Problem, dass er dann wahrscheinlich auch viel schneller ins Straucheln kommt. Er ist jedenfalls ein bisschen genervt. Und dann erreichen sie aber schon nach relativ kurzer Zeit den Alfvend. Alfvend heißt übrigens Elbenfluss.
Oder Sithi-Fluss.
Ja, oder Sithi-Fluss, klar.
Weil also bei mir steht in der alten Sprache von Erkenland Sithi-Fluss.
Moment, ich muss die Stelle gerade suchen. Okay, ja, da steht es auch, tatsächlich. Sithi-Fluss. Ich hatte irgendwo anders auch nochmal Elbenfluss gelesen. Und Winabik sagt dann Zishwasei, als sie an dem Fluss ankommen. Und Simon fragt mich, ist das so ein komischer Trollbrauch, den jeder Troll sagt, wenn er an einen Fluss kommt? Aber nein, es ist der Sithi-Name des Flusses. Und Winabik übersetzt das dann auch und sagt, das heißt übersetzt so viel wie ihr Blut ist kalt. Und Simon dann gleich schon wieder, ja, und wer ist jetzt diese Sie? Ja, das wäre dieses Mal halt der Wald, weil der Wald in der Sisi-Sprache halt weiblich ist.
Wir haben auch noch vorher, was ich auch ganz interessant fand, erfahren, dass Maria 16 ist oder im Oktober 16 wird. Also ist sie auch wirklich genauso alt wie Simon und die Prinzessin. Es kommt wieder gleich das Kommentar. Ich bleibe dabei. Also ich habe festgestellt, es kommt auch irgendwann wieder die Anspielung auf die rabenschwarzen Haare von ihr. Und während die Anspielungen bei Geloe mich dazu gebracht haben, zu sagen, okay, dann ist sie halt eine Eule, bringt mich das hier eher dazu, diese schwarzen Haare so, ja. Ich bleib dabei, ich lasse mich jetzt nicht auf eine falsche Fährte locken. Mal gucken, ob ich recht behalte oder nicht. Sag ich doch, kein Kommentar-Shit.
Ich sollte vielleicht mal überlegen, ob ich dazu irgendeinen passenden Ton aus dem Jingle ausschneide und ihn dann jedes Mal einspiele, damit unsere zuhörenden Personen auch was davon haben. Aber tatsächlich schreckt mich da die Arbeit ab, weil ich halte mein Schild ja relativ oft hoch.
Es ist ja meine Aufgabe, hier irgendwelche Theorien aufzustellen.
Das machst du auch großartig. Ilva hat sich sehr lobend darüber geäußert, wie viele Dinge du so mitkriegst. Ja, doch. So, ja. Dieses Wer wie alt ist, hat Binamik dann auch kommentiert, so nach dem Motto, schön und gut, Schiffskameraden sollen sich miteinander bekannt machen, aber vielleicht besser später. Ja.
Auf jeden Fall ist die Schiffsfahrt auf dem Elfwend ein bisschen einfacher, weil die Strömung geht in die richtige Richtung diesmal. Also sie müssen nicht gegen die Strömung paddeln, sondern sie können sich auf dem Elfwend mit der Strömung treiben lassen. Mhm. Simon sitzt der, wie gesagt, hinten auch wieder und darf deswegen das Steuer übernehmen. Und hat zwar anfänglich ein paar Probleme dabei, aber irgendwann hat er den Trick raus und scheint ihm auch Spaß zu machen. Mhm. Könnt ihr jetzt wieder die nächste Anspielung auf meine Theorien machen, weil wenn sein Vater irgendwie der Fischer oder Großvater der Fischerkönig war, dann wundert es mich nicht, dass er sich auf dem Fluss wohlfühlt.
Ja. Das war das Kommentarschild.
ja, und irgendwann gefällt es ihnen so gut, dass Simon sogar anfängt zu singen. Eine Melodie, die ihm jemand vorgesungen hat, als er klein war, noch sehr klein gewesen war. Also seine Mutter kann es ja nicht gewesen sein, sein Vater ja auch nicht, weil die leben ja beide nicht mehr oder zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr gelebt, als er klein war. Vielleicht war es ja irgendein Kammermädchen, sonst was.
Ein Drache?
Oder ein Drache, ja.
Also Rachel der Drache, ne?
So. Schon klar. Ich war im ersten Moment sehr verwirrt, aber ich habe die Anspielung verstanden.
Du schon, aber vielleicht fällt bei unseren Zuhörenden dann nicht so schnell der Groschen. Das weiß man ja immer nicht. Ja, Simon singt so ein Lied über Osiris war ein Seemann. Und Binabik meint dann anschließend, ja, er kennt leider keine Schiffs- und Segellieder. Aber Maria kommt dann daher und sagt, ja, als sie mit der Prinzessin in Meeremund war, hätte sie so das ein oder andere Schifferlied gelernt.
So hat sie es nicht gesagt. Sie hat gesagt, sie kennt ein Flusslied. Die Straßen von Meeremund sind voll von Seemannsliedern. Simon hat nachgefragt, wie sie denn nach Meeremund kommt. Und dann hat sie nur gesagt, wo glaubst du, haben die Prinzessin und ihr ganzer Hof gelebt, bevor sie im Hochhorst waren. Also,
okay, gut.
Die wird doch wohl nicht von sich in der dritten Person sprechen. Ja. Wahrscheinlich liege ich dann irgendwann komplett falsch und du kannst dich köstlich darüber amüsieren, dass ich zurückrudern muss.
Das macht überhaupt nichts. Ich finde es einfach nur herrlich. Ja, jedenfalls hören wir dann noch ein Flussschifferlied und
das dann allen drei so viel Spaß macht, dass sie alle drei singen. Also die Laune ist dann hier wenigstens mal ein bisschen ausgelassener. Also haben sie anscheinend mal so einen kurzen Augenblick zum Durchschnaufen. Mhm. Ja, Simon macht sich ja auch seine eigenen Gedanken über Maria. Der überlegt ja, war sie vielleicht ein Küchenmädchen bei der Prinzessin? Und ja, aber sie versuchen ja, glaube ich, sie irgendwann nochmal drauf anzusprechen, aber sie verrät nichts. Sie sagt, sie wird da erst so irgendwo drüber reden, wenn sie ihre Nachricht nach Naglimund gebracht hat.
War das da auch schon, wo jemand fragte, was sie denn machen würde, wenn Josua gar nicht in Naglimund ist?
Das kommt dann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
Kommt dann, glaube ich, später noch, ne? Mhm. Genau.
Ja, da
sagt daraufhin sie auch, weiß sie aber leider auch keine Antwort. Da, ja, und wir wissen ja immer noch nicht, wo Joshua abgeblieben ist. Es ist halt ein Gerücht, dass der in Naglimund ist. Ob er da wirklich ist, werden wir dann irgendwann irgendwie vielleicht zu sehen bekommen. Weil wir ja seitdem der in der Steinigungsnacht weg ist, von dem überhaupt nichts mehr gehört haben.
Nee, und so viel Vorsprung hatte er nun auch wieder nicht Simon gegenüber. Das wundert mich ein bisschen. Also
ja, wobei man natürlich eventuell noch in Betracht ziehen muss, dass er ja vielleicht doch irgendwie mit einem Pferd unterwegs ist oder zumindest auch weiß, wo es lang geht. Weiß ich nicht. Andererseits muss man auch sagen, so ein Mann mit ohne Hand, der fällt natürlich auch auf, muss sich dementsprechend auch verstecken, weil wie viele Männer ohne Hand begegnen jemandem und
aber wo hätte er das Pferd hernehmen sollen?
Man weiß es nicht. Vielleicht hat er noch irgendwo jemanden, dem er vertraut hat, wo er hingegangen ist. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Naja, gut.
Es ist reine Spekulation meinerseits jetzt.
Ja, das so kommt's auch bei mir an, ja. Also so oder so wissen wir es zurzeit eh nicht.
Gut, kriegen wir dann vielleicht irgendwann mal zu sehen. Ja, dann gibt's eine Übernachtung, ja. Also in diesen beiden Kapiteln, die wir heute besprechen, passiert nicht so besonders viel. So auf die Tatsache, dass das erste Kapitel mit einem fiesen Cliffhanger endet, ja, ich weiß. Also wir haben die Übernachtung. Also
wir wissen jetzt auch auf jeden Fall, nachdem wir es und am nächsten Morgen findet Sepp, ist es ungewöhnlich, für den Maya ungewöhnlich winterlich, also so viel zur Chronistin. Wir wissen immer noch, dass wir immer noch Maya haben bei den beiden. Bei den dreien, vier.
Kommt nicht im nächsten Kapitel irgendwann noch genauer, sogar vor 24. Maya oder sowas?
Ja, genau. Ja, aber nachdem wir ja nicht wissen, wer, wann, wieso, weshalb, auch bei denen ist es Maya. Weil das Wetter ist ungewöhnlich winterlich und am nächsten Tag geht es halt auch wieder weiter, machen weiter den Fluss, offensichtlich wird Simon irgendwann langweilig und dann kommt irgendwo dieses Teenager-Gebaren raus, von wegen, meint Maria, die Sisi-Pfeil zeigen zu müssen und erwartet mehr, als er kriegt.
Ja, er erwartet so ein bisschen Bewunderung, ne? So, was er schon alles erlebt hat und alles. Und Maria ist dann halt so, ja, ist halt ein Pfeil, ne? Und
ja, ist halt ein schöner Pfeil, ja, und?
Genau. Und Simon, daraufhin kriegt er halt so einen bockigen Anfall, so nach dem Motto, ich brauch das doch alles gar nicht. Und was soll das hier überhaupt? Und ich könnte ihn wirklich ruhig wegwerfen, sagt er sich dann. Und und dann passiert nämlich Folgendes, dass das Boot auf einen Felsen aufläuft, weil Simon nämlich nicht aufgepasst hat, weil er ja so sehr damit beschäftigt war, da rumzutrotzen, so nach dem Motto, was soll ich mit dem blöden Pfeil, der bringt mir eh nichts. Und es hat zur Folge, dass Simon ins Wasser fällt.
Und das recht kalt zu sein scheint.
Deswegen heißt das ja Alf, wenn, nein, ich kann das, also das ist eins der Sithi-Wörter, die ich tatsächlich auch nicht so richtig kann. Also ihr Blut, ist kalt. Ihr Blut ist kalt, der Fluss ist wohl ziemlich eisekalt. Und
Und ich hatte trotz allem das Gefühl, dass Simon zwar schwimmen gelernt hat, aber nicht allzu gut. Er hat, glaube ich, ziemlich zu tun, sich an der Oberfläche zu halten. Ja. Wobei, sei es mal bei einem Fluss, der fließendes Gewässer, der wahrscheinlich auch relativ stark ist, ist das, glaube ich, ein Kunststück.
Ja,
Der Pfeil ist ihm aus der Hand geflogen, als er ins Wasser geflogen ist. Und ja, mit etwas Mühe schaffen allerdings vor allen Dingen Maria und Bina Big es, ihn wieder ins Boot zu holen und suchen sich die nächste Landestelle und machen erstmal Rast.
Ja.
Das ist der Tag ist heute gelaufen.
Ja. Wir machen Feuer an, damit Simon sich so halbwegs trocknen kann. Und glücklicher Zufall ist dann tatsächlich, dass der Pfeil sich in Simons Kleidung verfangen hat. Der ist also nicht weg. Und Bina Big kehrt dann auch mal so ein bisschen den Oberlehrer raus, ein Job, der ja eigentlich sonst eher so meiner ist, und sagt dann zu Simon, dass man Geschenke der Sisi nicht schlecht, also dass man da nicht schlecht drüber reden sollte und schon gar nicht, wenn man sich auf einem Sisi-Fluss befindet. Ist das Magie? Ja, aber sagen wir mal, zumindest ist das schon so ein bisschen so, hör mal, du Menschenkind, denk mal gut darüber nach, was wir dir da geschenkt haben oder wo du dich hier befindest. Das ist ja schon Scythi-Land und wir sind ja auf dem Weg nach Daichikiza, ihres Zeichens eine der großen neuen Scythi-Städte. Und ja, Feuer, Übernachtung, am nächsten Morgen früh Simon. Weiter.
Simon, aber Simon ist zu nichts zu gebrauchen, weil Simon hat Fieber. Also scheint er sich etwas verkühlt zu haben.
Ja, das denke ich auch.
Also ein weiterer Tag auf dem Fluss. Ich glaube, Maria hat das Steuer übernommen. Und ja, da machen sie aber auch wieder früh Halt. Simon scheint es besser zu gehen, nachdem er den halben Tag im Boot verschlafen hat.
An die warme Kantaka gekuschelt.
Ja, und das hat sich noch jemand anders an Simon gekuschelt.
Ja, das aber, glaube ich, erst dann am Lager abends, ne?
Ja, ja. Ja, also wie gesagt, ja, stimmt, ja. Er schlief im Boot an Kantaka gekuschelt und abends dann am Lager hat sich jemand an Simon gekuschelt.
Ja, Marianne.
Mhm. Gut, ich kann mir vorstellen, dass nachdem sie den Job von Simon übernommen hat, dass der Tag auch für sie anstrengend war.
Ja, ich glaube, das ist schon anstrengend. Und wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, ist man abends einfach erschlagen. Egal, ob jetzt auf einem Fluss oder ich habe das ja schon mal gemacht, dass ich mehrtägige Wanderungen gemacht habe, da bist du abends einfach platt.
Ja, wenn du halt den ganzen Tag auf den Beinen bist und vielleicht noch aufpassen musst, selbst wenn du da in einem Boot rumgeschippert wirst, musst du ja trotzdem schauen, das kann ja das genauso anstrengend sein.
Ja, genau. Und die ganze frische Luft.
Mhm. Sie wollen auf jeden Fall früh auch Rast machen, weil sie am nächsten Morgen früh in los wollen, um vor der Abenddämmerung in Daichikiza anzukommen.
Ja,
ja. Ich habe das gehässige Lachen gehört. Wieder diese schönen Namen aussprechen darf.
Alles gut. Ich glaube, das kommt nicht so ganz drauf an. Die Namen sind so eindeutig, dass jeder, der bei uns zuhört, sicherlich weiß, was gemeint ist oder wer, Fall der Fälle. Ja, und unterwegs und das Erste, was ich von Daichikiza sehen, ist das Kranichtor. Das heißt, Tor ist aber eigentlich eine Brücke. Erinnert so ein bisschen von der Architektur und der Bauweise her an den Grünengelturm, weil, oh Wunder über Wunder, beides von den Scythi gebaut. Allerdings ist das Kranichtor und auch die anderen Tore oder Brücken, durch die die weiterhin dann durchfahren, dass die alle schon relativ verfallen sind. Denn Daichikiza ist ja auch schon lange verlassen.
Sind dann insgesamt nach dem Tor der Kraniche noch 11, die sie unterqueren quasi.
Mhm.
Und kommen dann schließlich, ich glaube, im Laufe des Vormittags, oder? Ja. Als die Sonne hinter den Wolken ihren Vormittagsstand erreicht hatte, sind sie dann eben beim Tor der Nachtigallen und kommen in diese Sisi-Stadt. Und wie schön kann man eigentlich eine Stadt beschreiben?
Ja, herrlich, ne? Also es ist so richtig, also ich kann mir das richtig schön vorstellen. Diese Türmchen und dann gleichzeitig die Bäume und die Büsche und dieser ganze Aldehorte, der sich das so wieder zurückholt quasi, was
so eine Stadt mitten im Dschungel
war. Ja, die Architektur völlig anders, aber ich stelle es mir halt so ähnlich vor wie diese verlassenen Inka-Städte. Mhm. So, wenn der Dschungel sich das so wiederholt, ne?
Ja, ja, genau. Bloß vielleicht die Stadt an sich ein bisschen filigraner.
Ja, genau.
Soll ich es vorlesen?
Gerne.
Die Scythi-Stadt, die sich auf beiden Seiten des Flusses erhob, schien unmittelbar aus dem Boden zu wachsen. Sie war der ureigene Traum des Waldes, Wirklichkeit geworden in feinem Stein, in 100 Farbtönen von Grün und Weiß und blassem Sommerhimmelblau. Sie war ein endloses Dickicht aus nadelspitzem Stein, aus hauchdünnen Übergängen wie Brücken aus Spinnwebe, aus filigranen Turmspitzen und Minaretten, die bis in die hohen Wipfel der Bäume reichten, um auf ihren Eisblumengesichtern die Sonne einzufangen. Vor ihnen lag eine Vergangenheit, die ihnen den Atem raubte und das Herz zerriss. Es war das Schönste, was Simon je gesehen hatte.
Ja, und Binabik erklärt dann auch gleich noch, was Daichikiza heißt. Und zwar heißt das übersetzt Baum des singenden Windes. Das ist ja schon auch wieder dermaßen poetisch, dass ich auch denke, oh, was
ja, für ein und mit diesen filigranen Türmen kann ich mir das auch vorstellen, wenn da halt wirklich der Wind durchpfeift, dass es halt wie Gesang klingt.
Mhm.
Ja.
Ja. Und auch so die Farben, dieses Weiß und Grün und Hellblau und ach. Wir hatten mal irgendwann eine Frage, da ging es darum, in welchem Ort würde eins gerne leben wollen, wenn eins denn in Ostenaart wäre. Also Daichi Kiza wäre schon ziemlich weit oben auf meiner Liste.
Ja, ja. Wenn es nicht so verlassen ist, dann vielleicht, ja.
Ja, das ist ja nicht immer so gewesen. Wir haben ja nur gesagt, wenn du da wohnen würdest, wir haben noch nicht über die Zeit gesprochen.
Wobei auch
das wäre ja dann die nächste Dimension, über die man sich unterhalten könnte, ne?
Wobei auch Geloe ja, glaube ich, diesen Gedanken hat oder sehr den Eindruck gemacht hat, als würde sie Schwärme zurückdenken im letzten Kapitel.
Ja.
Damals.
Ja. Und unser Boot mit unserer kleinen Reisegruppe, ich sag immer noch Reisegruppe, ne? Wir hatten schon mal Reisegruppe 1 und 2, jetzt haben wir Reisegruppe.
Naja, wir sind ja mittlerweile auch zu viert, also von daher finde ich das völlig legitim.
Ja.
Du kannst auch also natürlich unsere... die Gefährten sagen, aber...
Nein, Gefährten sind 9, zumindest am Anfang. So viel waren wir hier nie. Jedenfalls legen wir dann an so einem etwas verfallene Anlegestelle an. Ja, und dann passiert, was kommen muss, beziehungsweise nicht was kommen muss, sondern das, was Sabrina an diesem Buch überhaupt nicht gefällt. Denn es stellt sich raus, dass Ingen Jäger und seine Jäger tatsächlich schon da sind. Die schießen mit Pfeilen auf die Gruppe.
Aber die scheinen, ich habe das im ersten Moment nicht ganz umrissen, aber die scheinen auf der anderen Seite des Flusses zu sein, oder?
Ja, ja.
Gut.
Mhm.
Weil aber, ich fand das im ersten Moment ein bisschen missverständlich.
Aber es ist ja tatsächlich so, die sind halt schon da. Die müssen halt schon entweder geahnt haben, wo sie hinwollen, oder die Hunde müssen es tatsächlich irgendwie bemerkt haben. Keine Ahnung, wie er es gemacht hat, aber Ingen Jäger ist schon da.
Brennender Pfeil wird aufs Boot geschossen.
Binabik sagt noch ins Boot, weil er wohl die Hoffnung hat, dass sie auf dem Fluss, der ja relativ schnell unterwegs ist, vielleicht doch irgendwie entkommen können. Allerdings wird das Boot in Brand gesteckt, durch einen Brandpfeil, genau. Und das nächste, was passiert, ist...
Sie versuchen zumindest irgendwie in irgendeinen der Türme, glaube ich, zu flüchten.
Ja.
Aber die Pfeile fliegen ihnen um die Ohren.
Genau.
Und man hört einen Schmerzensschrei. Ja, und Simon dreht sich um. Maria steht da. Aber Binabik stürzt ein kleines Bündel zu Befüßen des Mädchens. Und irgendwo heulte ein Wolf.
Bums, Klappe.
Bums. Und mein erster Gedanke war, ja gut, es ist das erste Kapitel, ich darf gleich weiterlesen. Ja, bringt nur nichts. Also, bringt schon was, aber nicht das, was ich wollte.
Vor allen Dingen, wenn man dann bedenkt, was das nächste Kapitel bringt, das heißt nämlich Kapitel 26, nee, 28, Trommeln aus Eis. Und wenn ich dieses Kapitel zusammenfassen sollte, würde ich es so betiteln, wir gucken mal, was alle anderen so machen und schmeißen noch ein paar neue Personen ins Rennen. Es ist halt wirklich so ein richtiges Potpourri-Kapitel, wo wir von A nach B nach C einmal quer durch Ostenart springen. Ne? Also einmal alles durcheinander geschmissen, einmal umgerührt. Und wir starten nämlich in Hernestir.
24. Tag des Maya-Monats.
Ach so, da stand das. Ja, genau.
Gleich in der ersten Zeile.
Mhm. Okay. Und zwar in Hernisadak. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir lernen Megwin jetzt erst kennen, ne?
Ich habe mich auch gefragt, also wenn, dann wäre sie nur irgendwo am Rande erwähnt worden, aber nicht, dass mir das jetzt besonders aufgefallen wäre. Okay. Aber ja, ich hatte auch den Eindruck, wir lernen Megwin jetzt erst kennen.
Genau, gut.
Also Megwin ist die Tochter des Königs von Hernestir.
Von Lut, genau.
Mhm.
Hernestir ist das Land ganz im Westen, südlich von Rimmersgard.
Mhm.
Nicht ohne Seife waschen, ja, genau. Ja,
ich muss
eben genau. Osten und Westen schmeiße ich auch immer durcheinander. Ich muss immer nachdenken, jedes Mal. Das muss irgendwie so ein Frauending sein oder so, ich weiß nicht wo. Es gibt ja auch Männer, die kannst du einfach irgendwo hinstellen und sagen, wo ist Norden? Das wissen die sofort. Und ich stehe da und denke so, hallo, der weiß, wo ist Norden, wo Norden ist. Ich weiß noch nicht mal, wie die nächste Straßenkreuzung heißt.
Ich bin schon froh, wenn ich welcher weiß, in welcher Stadt ich bin.
Ja, so ungefähr. Jedenfalls, Hernestir ist... wir kennen aus Hernestir bereits Graf Eolair, das Eclair. Kurze Erklärung dazu. Die Autokorrektur bei Sabrina hatte bei einem Posting zu Graf Eolair aus Eolair mal kurz ein Eclair gemacht. Seitdem ist das intern das Eclair.
Das ist für mich jetzt intern im Kopf das Sahneschnittchen, aber das passt aber auch wunderbar zu ihm.
Genau. Deswegen finde ich, passt das auch großartig zu Eolair. Also das ist schon, den stelle ich mir auch schon ziemlich sahneschnittig vor. Das muss man halt einfach so sagen.
Wie
so,
nennen wir das Sahneschnittchen im Buch? Eclair kann ich es nicht nennen, ach, nennen wir es Eolair.
Ja, ich glaube nicht, dass Ted sich das so gedacht hat, aber naja. Jedenfalls, Hernestir im Westen südlich der Rimmersmark oder das von Rimmersgard. Hernestir zeichnet sich dadurch aus, es ist weiterhin ein unabhängiges Königtum. Es ist Heiden. Ja, mehr oder weniger unabhängig. Der Herrscher nennt sich da noch König, aber er ist trotzdem, ob das nun ein großer Unterschied ist, ob ich nun Herzog Isgrim nur bin oder König Lud, ich glaube, das ist
Jacke. Ja, ich finde, das ist auch ein bisschen Haarspalterei, dass er sich noch König nennt, weil immerhin zahlt er den Zehnten an.
Ja.
An
den Hochkönig. Aber vielleicht ist das wieder diese Abstufung König, Hochkönig und darunter ist dann ein Herzog oder keine Ahnung. Warum auch immer. Die Hernestiri sind heidnisch, die sind also nicht zum edonitischen Glauben übergetreten. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er sich noch König nennen darf. Ich weiß es nicht, weil alle anderen sind ja Herzöge. Andere Könige gibt es, soweit ich weiß, nicht. Aber das ist jetzt reine Spekulation meinerseits. Die Hauptstadt heißt Hernisadak. Und dieses Königreich liegt halt zwischen dem großen Meer, der Frostmark und im Westen ist es begrenzt vom Griansbockgebirge und auch einem relativ großen Wald. Und ich habe die Hernestiri immer so ein bisschen im Kopf wie Waliser. Weißt du, wie ich meine? So.
Irgendwie ich habe noch nicht allzu viele Waliser kennengelernt, aber das wäre ja vielleicht auch was Passendes. Ja, tatsächlich, also mir drängt sich beim Lesen sofort der Vergleich mit Rohan aus Herr der Ringe auf.
Mit einem Unterschied, die haben da nicht so viel mit Pferden am Hut.
Vielleicht nicht so, dass es nicht, also bis jetzt kommt es nicht so sehr rüber, aber andererseits die ein oder andere Stelle, denke ich mir, ja, könnte ich mir auch gut als Reitervolk vorstellen.
Okay. Ja, und sie sind halt sehr naturverbunden, also der Teig, das ist nichts anderes als der Herrschaftssitz des Königs von Hernestir, ist aus Holz gebaut. Ich weiß nicht, kommt es jetzt schon vor, dass er mit so ganz vielen Verschnitzungen beziert?
Ja.
Mein Gott. Mit ganz vielen Schnitzereien verziert ist. So rum ist es richtig.
Ja, das kommt dann, wenn sie im Thronsaal ankommen. Ja.
Ja, gut.
Wenn wir es genau nehmen, Maegwin ist ja noch auf dem Weg dorthin.
Ja.
Weil sie dem König was erzählen will. Sie hat es anscheinend auch relativ eilig. Und macht sich Gedanken darüber, dass das Wetter jetzt endlich mal besser wird, dass es endlich Frühling ist. Und weil es anscheinend die letzten Wochen über sehr kalt war.
Da sind wir wieder. Etwas später kommt ja dann auch, dass es erst fürchterlich trocken gewesen ist in Hernestir. Und als es dann endlich angefangen hat zu regnen, hat es so viel geregnet, dass jetzt alles feucht ist und dass es deswegen halt auch irgendwie nicht so richtig warm geworden ist, ne?
Das hatten wir ja beim Hochhorst ähnlich.
Ja, genau.
Jedenfalls wird sie dann irgendwann, obwohl sie so eilig hat, eingeholt, und zwar von ihrem Halbbruder.
Seines Zeichens der Thronfolger.
Weil halt Mann. Weil sie ist eigentlich die Ältere.
Genau. Ich habe mir da eine Stelle unterstrichen. Die Schritte der beiden und ihre Körperlänge passten so genau zusammen, das rotbraune Haar glich sich so, als wäre es auf demselben Rad gesponnen. Herr Williams, du brauchst Nachhilfe in Wie wird Garn auf einem Rad gesponnen? Das hat nichts damit zu tun, dass so ein Spinnrad die Farbe von dem Garn verändert. Ich kann braunes Garn herstellen auf Spinnrad A und auf Spinnrad B. Das kann total gleich aussehen, aber vielleicht ist Herr Williams da nicht so firm wie unsere Woll-Community.
Das schon, aber tatsächlich hat er sehr oft irgendwelche Vergleiche mit Handarbeiten.
Die irgendwie ein bisschen hinken, ne?
Später ist immer noch beim Weben.
Das habe ich, glaube ich, überlesen. Aber wir werden sehen, ja.
Mal gucken, ob ich es auf die Schnelle dann noch finde. Aber ja, später kommt noch was mit Weben.
Ja. Also Gwythin ist tatsächlich der Halbbruder von Maegwin. Maegwins Mutter ist schon relativ früh verstorben. Die hat Maegwin nicht lange gekannt. Weil Maegwin ist die Erstgeborene von Lud. Und Gwythyn ist tatsächlich dann der erstgeborene Sohn, demzufolge der Thronfolger, 5 Jahre jünger als Maegwin. Aber auch die Mutter von Gwythyn lebt nicht mehr. Jetzt ist König Lut mit Inarwen verheiratet. Und Inarwen ist tatsächlich jünger als Maegwin, was, glaube ich, auch eine ganz merkwürdige Situation ist, wenn deine Stiefmutter jünger ist als du.
Ich glaube, ein Jahr jünger, aber trotzdem ja.
Ja, aber gut.
Ja, also wie gesagt, Gwythyn holt sie ein, ist in der Zwischenzeit ganz zerzaust, wofür er dann gleich einen Anschluss von seiner Schwester kassiert. Er sagt, du kannst doch als Thronfolger nicht so rumrennen, und ordnet ihn erstmal. Wobei ich auch bei ihr irgendwo das Gefühl hatte, sie kommt mit ihrer, also sie scheint ja eine sehr große Frau zu sein, und sie kommt dann schon mit ihrer Größe nicht so ganz zurecht. Das scheint ihr nicht so recht zu sein. Die wäre, glaube ich, lieber kleiner.
Nicht. Ja, überhaupt nicht. Sie findet sich selber, sie hat ein sehr, ja, negativ will ich nicht sagen, aber jedenfalls unattraktives Bild von sich selber. Also sie findet sich jetzt in keinster Weise schön oder anziehend oder irgendwas. Sie ist halt groß, sie ist stark. Ich würde sagen, nicht ganz so dramatisch wie bei Brienne in A Song of Ice and Fire, aber sie ist zumindest nicht so das typische Bild einer kleinen, zierlichen, hübschen Prinzessin, sondern eher so eine anpackende Bauersfrau, so in Anführungszeichen. Ohne das jetzt negativ zu meinen. Aber
ja, irgendwer muss ja auch diesen Haushalt zusammenhalten, und ich habe schon das Gefühl, dass sie das oft machen muss. Der König kümmert sich halt quasi, ja, Land um Leute, aber irgendwer muss ja den ganzen Hausstand zusammenhalten. Und ob das die verschüchterte, zierliche Inarwen das macht, das wage ich mal zu bezweifeln.
Ja, genau.
Jedenfalls unterhält sie sich auch noch kurz mit ihrem Bruder, der natürlich auch nicht begeistert davon ist, dass Gutwulf da ist und von dem, was er fordert.
Gwythyn ist davon überhaupt nicht begeistert. Und ich finde, es kommt auch sehr gut rüber, dass er auch richtig, richtig zornig und wütend ist. Was man natürlich in der Lage von Hernesty auch total verstehen kann. Der Unterschied ist halt einfach, ich glaube, Lut sieht das ziemlich genauso, nur ist da ein bisschen diplomatischer. Mhm. Oder versucht es zumindest zu sein.
Ja, also zum einen, wir wissen ja auch, mal kurz dazu, das zur Erinnerung zu rufen, wir wissen ja, mit was von dem Auftrag Gutwulf nach Hernesty gekommen ist. Sondern er sollte ja auf Biegen und Brechen den Zehnten erhöhen. Also wenn es auf diplomatische Art nicht funktioniert, dann mit Drohungen. Diesen Auftrag hatte er ja. Und das scheint schon so bei den Hernesty anzukommen.
Ja, definitiv.
Und zum anderen sagt ja auch Gwythyn selbst, er ist nicht so der Diplomat. Nicht so der Diplomat wie Eolair.
Ja, Eolair. Und hast du die Stelle gelesen? Die Gwythyn dann zu Maegwin sagt, ja, ich weiß, für dich ist Eolair Sonne und Mond.
Sie scheint da auch so ein bisschen in unser Sahneschnittchen verschossen zu sein.
Ein bisschen. Nun ja, wir werden sehen, wo sich das hinentwickelt.
Ja, da habe ich auch noch so meine Theorie. Ja, aber er ist, also ihr Bruder ist zumindest nicht allzu begeistert davon, weil weil sie ja eine Königstochter ist und er ja quasi nur ein Graf. So kommt es ein bisschen rüber. Sie steht ja quasi weit über ihm. So macht es den Eindruck.
Okay.
Frag mich nicht, warum, aber ich hatte den Eindruck.
Also ich habe tatsächlich eher so den Eindruck, dass sie sich selber halt nicht für seine aufmerksamen Wert hält, ne? Die Aufmerksamkeit, die Eolair ihr widmete, war nicht mehr als das, was der linkischen ledigen Tochter eines Königs zustand.
Ja, so kann man es natürlich auch nehmen.
Deswegen, das war das, wo ich vorhin auch schon gesagt habe, sie hat halt von sich selber kein Bild als einer attraktiven Frau.
Ja, okay, nehme ich, so kann man es auch sehen. Aber zumindest gehen die beiden jetzt zusammen in die große Halle. Da sitzt der König auf seinem Thron, während ist sie dann überhaupt Königin oder eher nur so Königsgemahlin?
Sie ist schon Königin. Also sie ist schon die Königin.
Die da irgendwo zu seinen Füßen hockt und stickt an seinem Gewand, das er gerade trägt, finde ich ein bisschen unpraktisch. Aber anscheinend ist auch der Einzige, der so quasi richtigen Sitzplatz hat, ja, eigentlich fast nur die Königsfamilie. Also der König sitzt etwas erhöhter, die Königin, glaube ich, auf einem Schemel, auch Gwythyn nimmt sich dann Schemel, während dann irgendwo Maegwin später nur auf dem Podest sitzt oder in Stufen unter ihm. Auch ganz interessant, als sie die beiden den Raum betreten, wird er nochmal darauf hingewiesen, also die Wachen schlagen zweimal auf, mit dem Speer auf den Schild für den Königssohn, dreimal normalerweise für den König und für irgendwelche Grafen einmal, während halt die Frauen gar nichts kriegen.
Ja, also Macwin, selbst als Prinzessin, die sie ja nun definitiv ist, wird quasi von dem Protokoll ignoriert.
Mhm.
Was ein ziemlich deutliches Bild davon abgibt, wie das Frauenbild in Herrnestier ist. Obwohl wir ja schon uns beide, glaube ich, ziemlich einig sind, dass Macwin diejenige ist, die da halt eigentlich den Haushalt schmeißt. Ne? Weil sie ja auch diejenige ist, die sich um die Tiere kümmert.
Mhm.
Und ihr Grund, warum sie jetzt zu ihrem Vater gehen will, ist ja auch, dass schon wieder eine Zuchtsau gestorben ist.
Und zwar die wertvollste.
Ja.
Und mag im ersten Moment ein bisschen komisch klingen, so warum muss ich mir als Königstochter irgendwo irgendwelche Zuchtsauen Gedanken machen, aber ohne Zuchtsau keine weiteren Schweine, ohne Schweine nichts zu essen. Und das Volk möchte ja auch ernährt werden oder zumindest der Teig.
Erinnerst du dich an dieses Zitat, was wir irgendwann mal hatten, dass ein König von seinem Volk nur so viel nehmen soll, wie er muss? Kam das auch schon mal irgendwo hier vor oder ist das irgendwann später? Irgendwo meine ich mich daran erinnern zu. Ich glaube, Iskrim nur sagt das, als der sich mit Eolair da in der Kammer trifft, über Elias.
Ja, sagen wir so, es kann schon sein, dass sowas in der Art mal zur Sprache kam, weil wir gerade als Elias das Amt übernimmt, ja eine Party nach der anderen schmeißt, ja, anstatt genau, dass er während sein Volk verhungert ist. Also das hatten wir ja definitiv, diese Situation. Das
genau,
ist ja auch etwas, was Gwythyn, ich weiß nicht, an welcher Stelle genau er es zum Ausdruck bringt, wo er sagt, also es kann ja wohl nicht sein, dass König Elias hier alles, das Geld zum Fenster rausschmeißt mit Partys oder Festen ohne Ende und wir sollen hier deswegen den Zehnten erhöhen.
Ja, genau. Ja, dann unterhalten die sich über die Zuchtsau und das Wetter und dann auftritt Graf Gutwulf.
Ein Schambolzen wie eh und je.
Ja, nicht. Andersrum gesagt, tritt von einem Fettnäpfchen ins nächste, oder?
Das Schambolzen war auch mehr sarkastisch gemeint.
Ah ja, okay. Du müsstest dann bitte das Sarkasmus-Schild hochhalten, damit ich das auch verstehe. Okay. Ja, er versucht sich bei Macwin einzuschleimen, ne?
Ja, er nennt sie die Rose von Herrnisadarg, wo sie ihn abblitzen lässt und sagt, es gab nur eine Rose von Herrnisadarg und das war meine Mutter.
Mm-mm. Die Mutter von Elias.
Ah, stimmt, ja.
Ebeka, die Frau von Johann. Das war die Rose von Herrnisadarg.
Ja, stimmt. Wie ist die mit dem König Lud verwandt? Für mich oder
Ebeka,
alle anderen?
Keine Ahnung.
Gut.
Keine Ahnung. Ich habe ja, in dem Zusammenhang fällt mir halt mal wieder auf, wie sehr diese Hochkönigsfamilien eher Kühnland auch mit dem ganzen Osten Art verwoben ist. Denn Elias hat ja nun eine Frau aus Nabern geheiratet. Inwieweit das jetzt dynastische Gründe hatte, sagen wir mal hinten Moment, angestellt.
Wer hat eine Frau aus dem Nabern geheiratet?
Elias.
Nee, hatten wir nicht gerade das.
Ja, das war die von Johann. Oh, ja, der ist eine Generation früher. Entschuldigung, ich verwirre dich.
Nein, ich habe mich selber verwirrt. Okay.
Johann Presbyter war verheiratet mit Ebeka, der Mutter von Josua und Elias.
Mhm.
Und Elias war verheiratet mit Hylissa. Ihres Zeichens übrigens die Schwester von Nessalanta. Du erinnerst dich?
Ja, stimmt. Ja.
Gut, okay. Dankeschön.
Danke fürs Ordnen meiner Gedanken.
Macht nichts, dafür bin ich da. Here to serve. Genau.
Okay. Gedanklichen Vermerk irgendwo machen, dass ich das irgendwann noch hinkriege. Okay.
Ja. Ist überhaupt nicht schlimm. Du hast mich ja dabei, ich weiß das.
Okay, aber sie bestreitet auf jeden Fall, dass sie so hübsch sein. Da haben wir dann wieder das, was du gesagt hast, dass sie eigentlich ein Problem mit ihrem Aussehen hat.
Ja.
Und Gutwulf hat ein Problem damit, dass Macwin sagt, die Mutter eures Königs.
Ja.
Weil da geht er sofort in die Luft. Mhm. Was ja bei Gutwulf auch nicht schwer ist, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich meine, er ist doch, also ja, es erfahren wir vorher, dass er eigentlich sich wahrscheinlich eher verabschieden wollte, weil es geplant war, dass sie heute aufbrechen wieder, zurück auf den Hochhorst.
Mhm.
Aber jetzt mal ehrlich, der war ja schon auf Dreit gebürstet, ist der schon reingekommen. Er wusste, dass das so ausgeht. Das war alles vorhersehbar.
Ja, natürlich.
Er hat wahrscheinlich eher einen Grund gesucht.
Ja, ja.
Ja, er reitet auf jeden Fall, also Gutwulf reitet noch ein bisschen darauf rum, dass es, dass er quasi Hernistier dem König noch was schulden würde und mehr zahlen sollte. Und auch Lud, König Lud lehnt das ab. Zwar diplomatischer, aber ich glaube, Maegwin merkt auch schon, dass es ihrem Vater, ja, wie soll ich sagen, auf den Keks geht.
Dass es ihm nicht recht ist, ne? Dass er eigentlich gerne irgendwie anders das handhaben wollen würde und da auch, glaube ich, gerne deutlicher sprechen würde.
Und er sagt auch, wobei das ist schon ziemlich deutlich, wenn er sagt, welche Strafe kann Elias mir androhen, die schlimmer ist, als zusehen zu müssen, wie mein Volk in Angst davor lebt, dass unser Vieh verhungert. Ich kann keinen höheren Zehnten zahlen.
Ja.
Also da haben wir wieder das Thema, wenn schon quasi am Königshof die Zuchtsauen irgendwo verhungern oder erfrieren oder wie auch immer. Ja, wie soll es dann erst im einfachen Volk gehen?
Ja, genau.
Da ist es dann eben auch, dass nach der schlimmen Trockenzeit der Regen kommt, der dann eher zum Fluch geworden ist. Ja, und Gutwurf benimmt sich wie die Axt im Walde, aber ich denke, das war tatsächlich irgendwo kalkuliert, dass er hier dann irgendwo seinen Zitrilsaft auf den Boden spuckt, womit er dann umgehend die Klinge von Griffin am Hals hat.
Ja, der junge Mann hat sich nicht so ganz so gut unter Kontrolle wie sein Vater, ne?
Nee, das ist halt auch ein junger Heißsporn.
Ja, genau.
Also, was ich auch ein bisschen am Grübeln bin in dem Kapitel, wie alt Maegwin und Griffin tatsächlich sind. Also, ich schätze mal Anfang, Mitte 20 maximal, weil wenn Griffin im waffenfähigen Alter ist, das kam vorher.
Ja, also ich würde auch sagen, der ist vielleicht 2, 3 Jährchen älter noch als Simon, aber viel mehr auch nicht.
Ja, und ab wann bist du ungefähr im waffenfähigen Alter? Wahrscheinlich so 16, 17?
Ja, 16, 17, so würde ich sagen, ja. Also zumindest kommt mir das so vor, dass das in Ostenart so ist. Man weiß das ja auch immer nicht so.
Mhm.
Ja. Und da würde ich, und dann Maegwin entsprechend halt 5 Jahre älter, ne? Also Maegwin so Anfang 20.
Ja, oder Mitte 20.
Anfang, Mitte 20, so um den Dreh irgendwas rum, ne? Ja. Wobei sie tatsächlich als die deutlich Erwachsenere rüberkommt, finde ich.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt erwachsen sagen würde oder einfach vernünftiger.
Ja, ist das nicht gleichzusetzen? Nein, Entschuldigung, ja.
Nein, schon, nein, nicht unbedingt. Nein,
ja, gut. Also vernünftiger auf jeden Fall, ja.
Also das ist glaube ich, eher Charaktersache. Weil selbst wenn Eolair und Griffin gleich alt wären, wäre wahrscheinlich Griffin nicht unbedingt ein besserer Diplomat.
Ja, wäre der, glaube ich, sowieso generell nicht. Ich glaube, als Diplomat würde der fürchterlich versagen.
Deswegen.
Mhm. Ja, das Schwert von Griffin hat jetzt Gutwulf am Hals und ja, Lud versucht da irgendwie die Wogen wieder zu glätten und seinen Sohn zur Ordnung zu rufen.
Weil selbst die Männer von Gutwulf schon dabei sind, ihre Waffen zu ziehen. Wobei Gutwulf sie da zurückhält. Ich fand die Formulierung ganz süß. Seine Männer verharrten wie gepanzerte Vogelscheuchen.
Mhm.
Ja, aber der Prinz lässt sich dann von seinem Vater wenigstens noch irgendwo bremsen. Und Gutwulf geht, schäumt vor Wut. Geht mit dem Satz, erinnert euch, dass ihr keinen höheren Zehnten zu zahlen bereit wart, wenn ihr eines Tages Feuer in den Balken des Teig und das Weinen eurer Kinder hört. Also das ist definitiv eine offene Drohung.
Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Gutwulf hatte ja von Elias den Auftrag, ihm das, also Lud das klarzumachen, dass er das bezahlen muss und ihm ordentlich Angst einzujagen. Mhm. Aber eigentlich war der Auftrag auch, das so zu erledigen, dass Lud nicht das Gesicht verliert. Und das hat jetzt nun nicht wirklich funktioniert.
Die Stelle ist, würde ich eher auslegen, der erste Auftrag war, mach so, dass Lud nicht das Gesicht verliert. Und wenn das nicht funktioniert, dann droh ihm.
Ah ja, okay.
Gut. Also das hat
müsste man vielleicht nochmal ganz genau nachgucken, aber ich finde die Stelle jetzt wahrscheinlich auf die Schnelle auch nicht. Gut. Damit verlassen wir den Teig von Herrn Nisadak. Ich finde, das ist immer ein ganz schwieriges Wort. Und vor allen Dingen dann Hernistier ist das Land und Hernistiri sind die Leute. Das werfe ich öfter mal gerne durcheinander. Und wir machen einen Sprung. Ich hätte jetzt fast gesagt über den großen Teich.
Ja, ganz nicht ganz, aber einmal quer durch Ostenart.
Einmal quer durch Ostenart, genau.
Zu Tiamak.
Tiamak ist auch neu, ne?
Ja, den kannte ich auch noch nicht. Genauso gut. Wenig wie Megwin.
Mhm, okay. Tiamat lebt im Vran. Das Vran ist ganz im Südosten von Ostenart. Südlich noch von Nabban.
Scheint auch ein eher, wie soll ich sagen, feuchtes Land, ja.
Das ist ein reinstes, das ist, Entschuldigung, das scheint nicht nur so, das ist so, das ist Sumpf. Punkt. Sumpf, gut. Das hat sowas von Everglades in meinem Kopf.
Okay, ja, kann man auch machen. Ich war tatsächlich am anderen Ende der Welt, irgendwo vielleicht Südostasien oder so.
Ja, geht auch. So, es ist so heiß, feucht, nass und viel Wasser. Und ja, also Tiamat lernen wir kennen. Kurzer Einwurf meinerseits. Tiamat ist derjenige, den ich, erinnerst du dich an die Nachricht von Janauge an Morgenis, dass er auch an den kleinen Freund, an den kleinsten Freund geschrieben hat?
Ach, du denkst, das war Tiamat?
Nein, es ist definitiv nicht Tiamat. Tiamat und Morgenis korrespondieren, das erfahren wir ja jetzt gleich. Aber Tiamat ist nicht Mitglied im Bund der Schriftrolle.
Kannst du nicht meine Theorien gleich im Vorfeld zerstören?
Entschuldigung. Okay, verzeih mir bitte. Es ist, ja, sorry.
Es hätte nämlich wunderbar gepasst, weil ich nämlich, naja, kommen wir dann später dazu. Also Tiamat ist, fischt erstmal Krebse.
Ich finde das sehr niedlich, wie das da alles beschrieben ist mit den Krebsen. Tiamat wohnt im Vran im Banya-Baum, in einem Baumhaus.
Die Krebse beißen auch nicht an. Also,
er hat heute Morgen schon seine liebste Schüssel zerschmissen.
Es ist definitiv nicht sein Tag.
Genau. Hat einen Klecks in sein Manuskript gemacht. Die unfehlbaren Heilmittel der Vranna-Heiler. Tiamat ist für einen Vranna sehr weit gereist. Er war nämlich tatsächlich schon mal in Perdruin. Das ist nördlich noch von Nabban. Das ist eine Insel, nördlich von Nabban.
Die hatten wir schon mal in einem der letzten Kapitel, als es darum ging, dass die Leute aus Perdruin sich mit Josua verbündet hatten und Nabban angegriffen haben.
Mit Josua ja. Nicht, mit Johann. Ja, ich weiß,
und
nein,
Namen, aber nur, das wird immer
nur,
besser.
Nur um, ne, damit wir die Verwirrung komplett machen. Ich, ja, genau, Perdruin.
Also, genau. Die Männer aus Perdruin haben sich mit Johann damals verbündet, als sie gegen Nabban gekämpft haben.
Ja, genau.
Gut, jetzt passt.
Ja, jedenfalls fassen wir das mal zusammen. Ist nicht hier Max Tag heute, ne?
Aber er scheint trotzdem was, ich sage jetzt mal, Besonderes zu sein, weil seine Erziehung, die er da genossen hat und dass er überhaupt lesen und schreiben kann, scheint jetzt nicht so normal.
Ist im Vran jedenfalls keine normale Eigenschaft, genau. Man muss dazu auch noch sagen, Tiamat lebt allein in seinem Banya-Baum und das ist alleine schon etwas ungewöhnlicher. Üblicherweise leben die halt doch schon in Dörfern zusammen. Ja, Hintergrundinformationen,
bitte. Also viel Platz hat er da in seinem Banya-Baum nicht, weil das klingt alles sehr dicht gedrängt und eng.
Ja, das ist halt so ein Raumhütte da im Baum oben, ne?
Kommt drauf an, wie groß der Baum ist.
Ja, gut, okay, aber nein, ich glaube, so groß ist das tatsächlich nicht. Ich glaube, Tiamat ist auch sehr bescheiden. Der kommt also mit relativ viel, nicht viel, sondern mit relativ wenig über die Runden. Als er dann schließlich ja einen winzig kleinen Krebs in seiner allerletzten Falle findet, entschließt er sich dann ja auch zu sagen, ja komm, du würdest dich in meiner Suppe zwar gut machen, aber andererseits bist du so ein klein. Und ich fand die Geschichte, die er dann dazu geschrieben hat, so niedlich. Er konnte sich vorstellen, wie es geschehen war, dass der kleine Krebs da halt in diese Falle gegangen war. Die älteren, wüsteren Krebsbrüder hatten den Kleinen so lange geärgert, bis er die Falle in Angriff nahm und das Junge, einmal angefangen, weinte, während die rohen Brüder lachten und die Scheren schwenkten. Ja. Dann Tiamax riesiger Schatten, der Käfig, der hier nach oben gezerrt wird, die einander betreten anstarrenden Krebsbrüder, die sich fragten, wie sie ihrer Mutter erklären sollten, dass Brüderchen nicht mehr da ist. Ich finde sie jedes Mal wieder niedlich. Ne?
Ja, ist es auch. Vor allen Dingen, man hat halt auch einfach diese Bilder dazu im Kopf.
Ja, genau.
So wirklich diese kleinen Krebse, die da sind. Ah,
genau.
Wir legen ihn rein. Ja. Ja. Das ist süß. Aber im Banya-Baum macht er sich ja dann halt eher ein kargeres Essen, wobei er dann erstmal ein Kratzen auf dem Dach hört.
Mhm.
Und dann durchs Fenster nach oben klettert und da in einem kleinen Haus. Wie war das? Ein Häuschenkind auf dem Rücken von Mutterhaus. Da sitzt nicht in einem kleinen Kasten ein Sperling.
Genau.
Und deswegen dachte ich mir eigentlich, dass Tiamat sehr eindeutig dem Bund der Schriftrolle angehört, weil wir haben ja 7 Mitglieder des Bundes der Schrift im Bund der Schriftrolle. Mhm. Und Morgenes hat 6 Sperlinge.
Maximal. Gut. Ach, und Morgenes hat 6 Sperlinge fliegen lassen.
Ja.
Okay. Wen hat er denn alle was geschickt? Vermutungsmäßig. Ja, so. Ja, okay, wissen wir.
Ja, hätte in dem Moment aber auch Sinn gemacht, zu sagen, an alle aus dem Bund der Schriftrolle einen Sperling zu schicken.
Ja, ja. Hat er aber nicht, weil Tiamat ist nicht Mitglied im Bund der Schriftrolle.
Wie Verderber.
Entschuldigung. ist tatsächlich auch was ich bei Ilva nachgefragt habe. Weil ich es nämlich auch nicht mehr genau wusste.
Ja, aber ich wäre mir jetzt sicher gewesen. Weil er ja auch für einen Vranna mehr Ausbildung hat.
Ja.
Und dann halt schon eher ein gebildeter Mann. Ja, wir haben, okay, guck.
Das ist der Einzige, von dem wir mit Sicherheit wissen, dass er bisher was von Morgenes bekommen hat.
Hm? Bisher. Aber das ändert sich heute noch. Also, Tiamat haben wir jetzt dann auf jeden Fall auch schon mal. Der hat auch einen Sperling. Und dieser kleine Vogel hat anscheinend fast einen Monat gebraucht.
Ja, weil wir immer noch Ende Mai sind, ne?
Das heißt, wenn wir wieder zurückrechnen, sind wir wieder bei der Steinigungsnacht. Das heißt, das muss einer dieser 6 Sperlinge gewesen sein.
Wobei Tiamat das ja auch ziemlich deutlich zum Ausdruck bringt, weil seine übrigen Botenvögel, also die von Tiamat, sind alles Tauben. Nur Morgenes, der alte Kauz, hat auf Sperlingen bestanden.
Was ja, glaube ich, daran liegt, dass es ihm, dass es die Sperlinge kommen, aber eher von den Trollen, oder? Habe ich da nicht irgend... Also ist ganz allein Morgenes Idee war es nicht. Er hat es von jemand anders, glaube ich, übernommen. Bin mir nur nicht mehr sicher, ob es okay Cook war.
Nein. Kannst du jetzt noch gar nicht wissen, kommt, glaube ich, sehr viel später erst.
Ja, ich dachte, wir hätten da schon so eine Stelle gehabt, aber gut.
Tatsächlich ist es jetzt aber so, dass wir nicht erfahren, was in dieser Botschaft steht.
Ja, aber Tiamat ist so geschockt, dass er sein spärliches Essen noch verbrennen lässt.
Ja.
Genau. Also er wollte sich die Nachricht eigentlich erst aufheben, um sie mit quasi Genuss zu lesen, aber war dann doch zu neugierig und ich glaube, er hatte eigentlich nettere Nachrichten erwartet. Also irgendwas, ich muss ja Morgenes ihn gewarnt haben oder auch ich kann mir vorstellen, dass irgendwas in der Nachricht stand von wegen, wenn du dies hier liest, werde ich wahrscheinlich tot sein.
Man weiß es nicht. Das Kommentarschild. Es wird sich vielleicht irgendwann klären, wer weiß. Und damit verlassen wir Tiamat auch schon wieder. Bringen jetzt in Ostenart ein Stück nach Norden, nach Nabban.
Zu unserem Sahneschnittchen.
Zu unserem Sahneschnittchen, genau. Zu Graf Eolair, der, wenn wir uns erinnern, im Auftrag von König Lut nach Nabban gereist ist, um zu eruieren, rauszufinden, auf welcher Seite denn jetzt wohl Nabban sich befindet. Also auf der Seite des Hochkönigs oder eher auf der Seite der, ich nenne es jetzt mal blöd, Rebellen. Wobei, ja, die Star-Wars-Assoziation ist ja doch schon irgendwie so ein bisschen, ne?
Ja, aber es ist halt, wie würdest du es sonst sagen? Aber ja, im Endeffekt sind es alles
Abtrünnige oder wie auch
sich,
immer, ne?
Es braut sich eigentlich gerade eine Rebellion zusammen. Doch, tut's.
Ja.
Es ist schon so.
Und im Zuge dessen, Eolair, unser Diplomat par excellence, versucht natürlich als erstes mal auszuloten, wie so generell die Stimmung ist. Und hat da nichts Besseres zu tun, als erstmal in der sankelanischen Edonitis aufzuschlagen, bevor er sich mit Leobardes...
Besseres zu tun. Naja, Leobardes hat ihn ja das letzte Mal mehr oder weniger abblitzen lassen und ihn an Nessalante abgeschoben. Wobei gerade bei Nessalante stellt sich die Frage, wer hat da mehr zu sagen? Weil Leobardes haben wir ja noch nicht so wirklich kennengelernt. Oder beziehungsweise ich glaube, der hat sich mehr von seinem eigenen Sohn wahrscheinlich noch lenken lassen. Also... Ich kann mir schon vorstellen, dass der Nessalante nicht unerheblich was zu sagen hat. Und wenn von hinten raus.
Heißt die bei dir im Buch wirklich Nessalante?
Oder Nessalanta? Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Weil bei mir heißt sie eindeutig Nessalanta.
Ja, weiß doch. Ich und Namen. Das hat
mir ist ja alles gut. Ich wollte es nur mal fragen, weil es war mir schon ein paar Mal öfter aufgefallen. Ich habe gedacht, jetzt hake ich mal nach. So ein, zweimal kann ja immer mal so ein Versehen sein.
Naja, das ist vielleicht das ähnliche Thema wie mit Dochais und Dochias, ne?
Ja, genau. Einmal falsch abgespeichert, dann kriegst du es erst nicht wieder aus dem Kopf raus, ne?
Mhm. Ja. Deswegen schauen wir lieber gleich, damit ich das vielleicht mal überspeichern kann. Dum, 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 Benigaris.
Nesalantar.
Ja, okay.
Mit A. Nesalantar.
Weil ich finde auch tatsächlich, die Namen sind mit einer riesengroßen, na gut, Strupp und Tausa ist auch so eine Ausnahme, aber ansonsten sind die Namen halt schon sehr genau übernommen worden. Es gibt noch eine Ausnahme, da kommen wir aber irgendwann dann nochmal zu. Die heißen also im Original genauso. Und deswegen hätte mich das jetzt gewundert, dass es im Deutschen als Nesalantar irgendwo steht. Okay, Thema abgehakt. Wir treffen aber jedenfalls noch jemanden wieder, nämlich Vater Dinivan.
Moment mal, wir sind jetzt immer noch hier in dem Vorzimmer der sankelanischen Hedonitis.
Und okay.
Der gute Eriar.
Ja, alles gut.
Heimweh.
Und ja.
Ich finde da trotzdem noch einen Satz bemerkenswert. Dieses,
bitte.
Also erst möchte er nach Hause in seine bescheidenen Hallen von Nat Mullach und dann wie das, oder in Teig von Henne Sadak, wo immer ein Stück seines geheimen Herzens zurückblieb. Ich würde mal sagen, das ist Fassade bei dem guten Eoler. Der steht bestimmt auf die Prinzessin und sie trauen sich vielleicht beide nicht, irgendwas zu sagen. Vielleicht denkt er, dass sie über ihm steht und er keine Chance hat und sie hält sich nicht für hübsch genug und denkt, dass er kein Interesse hat, und nachdem sie beide so förmlich miteinander umgehen, wird das nie was, wenn sie so weitermachen. Also,
ja,
gucken wir mal.
Das wird eine lange Geschichte.
Gucken wir mal, was aus dem beiden wird.
Und aber auch nicht unbedingt eine schöne, leider Gottes.
Och, Menno.
Entschuldigung. Spoiler-Alarm!
Ich jetzt... Gut, jetzt kannst du Vater Dinivan holen, der ihn aus dem Vorzimmer holt.
Ja, okay, Vater Dinivan. Wir erinnern uns, Vater Dinivan ist der Sekretär?
Ja, der junge Sekretär des Lektors.
Von Lektor Ranessin.
Mhm.
Genau. Und die beiden sind sich da halt auch einig, dass da irgendwas passieren muss.
Wobei ja Ranessin sich eher zurückhalten muss, will. Das versucht er Eoler ein bisschen rauszukitzeln. Es gibt da schon was Dinivan verrät, weil ja wohl Baron de Vassalis bei Lektor Ranessin war und der wohl zu einer Gesandtschaft aufbricht. Und das wird dann vielleicht die Meinung von Leobardes doch noch ändern, aber ja, mehr darf er nicht verraten.
Aber viel mehr passiert da jetzt halt leider Gottes auch nicht.
Nee, außer dass die beiden sich sehr sympathisch sind, was ich auch verstehen kann, weil wir sind auch beide Figuren sympathisch, sowohl Eoler als auch Vater Dinivan.
Genau.
Ja, und die beiden gehen dann erst, nachdem sie die politischen Sachen erörtert haben, gehen die beiden dann halt auch erstmal Mittagessen zusammen.
Mhm. Genau. In der sankelanischen Edonitis läutete die Klavesglocke. Genau.
Ja, das war es dann schon wieder für die beiden. Schnelldurchlauf.
Ja, sind auch nur 2-3 Seiten. Das ist jetzt auch nicht so viel, ne? Genau.
Ja.
Und dann unsere Reise durch Ostenart im Schweinsgalopp geht weiter. Dann springen wir
ganz
nach
hoch in den Norden.
Genau. Und der letzte, den wir jetzt wieder treffen, ist Janauga.
Wobei sich Ted Williams echt Zeit gelassen hat, bis er den Namen erwähnt hat.
Ja, hat er.
Und der hat aber auch anscheinend einen kleinen Vogel bekommen. Also, wenn ich zwischen den Zeilen 1 und 1 zusammenzähle. Es steht nicht so deutlich da, ich weiß, aber er spricht mit seinem Beutel oder zumindest ja unter die Tuchecke schaut er und sagt da irgendwas, und irgendwo später hebt er auch nochmal einen Vogelkäfig hoch. Also gehe ich mal stark davon aus, dass er einen Sperling auch erhalten hat. Und Janauga war bisher... hat wohl selten seine Heimat verlassen oder selten seinen Heimatort verlassen.
Tungoldir, um es nochmal zu erwähnen.
Mhm. Oder zumindest in der Nähe von Tungoldir, von wo aus er auch einen Blick auf die Sturmspitze hat, die in letzter Zeit immer belebter wurde. Mhm. Immer mehr Fenster oder heller war das. Wie die flackernden Lichter der Sturmspitze immer heller und heller brannten. Und hatte den Klang einer ungeheuren, rauen Musik gehört.
Mhm.
Und wobei Janauga anscheinend einer der letzten war, die den Ort verlassen haben, aber schließlich geht auch er, und er ist sich auch sicher, dass er nie wieder nach Hause zurückkehren wird, dass das seine letzte Reise ist. Und auch Janauga scheint sehr alt zu sein.
90. Und irgendwo, habe ich es gelesen.
Ja, aber er sagt auch selber, dass er irgendwann froh ist, dass er es quasi, oder ist nicht böse drauf, wenn das, wie war das? Ah, da. Sie waren Kette und Schuss im Gewebe seines langen Lebens gewesen.
Ja, guck. Aber das hingegen passt jetzt wieder, ne? Mhm. Das ist jetzt wieder ein Bild, okay, das kann ich nachvollziehen. Aber...
Ja, aber das, da fällt es halt auf, dass er halt öfters mal irgendwelche Vergleiche aus Handarbeit, mit Handarbeiten hat, aber die halt nicht
immer.
Es ist
aber tatsächlich so, dass die Farbe eines Garns sich definitiv nicht davon unterscheidet, ob ich, es wäre ja auch ziemlich blöd, wenn ich ein Spinnrad hätte, womit ich nur rot-braun spinnen könnte. Es wäre ein bisschen langweilig, aber ich meine.
Aber du könntest dir nach Ted Williams einen Rock damit spinnen.
Ja, stimmt. Ja, gut.
Gut, also. So oder ja, so, Janauga ist alt. Alt, aber anscheinend zäh. Ach, da ja. Den größten Teil seiner 90 Jahre verbracht hatte.
Genau.
Und ja, alle anderen sind schon vorher aus Thungoldir geflohen, weil da zum einen der Winter dieses Mal extrem lang ist und zum anderen eben wohl auch irgendwelche... wo war's? Die nächtlichen Lieder des Windes hatten sich in etwas verwandelt, das wie Heulen und Weinen klang und das die Männer in den Wahnsinn trieb, bis sie eines Morgens lachend inmitten ihrer toten Familien aufgefunden wurden.
Mhm.
Also das sieht nicht nach besonders netten Zeichen aus.
Ja, und dann fällt auch noch auf, dass auch Janauga von dem Buch und den drei Schwertern geträumt hat, ne?
Genau.
Genau, ne? Das ist ja das, was... Rückblende gerade in Gelois Haus, was die drei da auf der Straße der Träume erlebt haben, ne?
Mhm. Ja, und es war ja, glaube ich, auch nicht das erste Mal, dass Simon von dem Buch geträumt hat, oder?
Jetzt bin ich sicher. Doch, von dem Buch mit dem Düsswadenwirt, ja. Er hat vorher aber auch schon von anderen Büchern geträumt, das ist wohl richtig. Und von dem Buch von Morgenis hat er geträumt.
Ja, aber Janauga hat jetzt anscheinend auch schon öfters von diesem Buch und den Schwertern geträumt. Also da geht es ihm mehr so.
Genau.
Ja, da war auch nochmal so ein Passus. Als die Eisnebel in den Bergpässen und den engen Gassen des Ortes dick wie Wolle geworden waren.
Ja, es bietet sich halt an, ne? Es ist so.
Wobei ich Wolle mit warm und weich assoziiere und nicht unbedingt mit Schnee. Das Einzige, was es ist. Aussehen vielleicht, aber ich verbinde mit Wolle eher mit Wärme.
Ja, aber so ein Bergschnee sieht halt von Ferne schon aus wie, oder könnte man für ein Wollevlies halten, ne? Aber ja, gut.
Ja.
Letzten Endes passiert auch hier nicht besonders viel. Janauga hat seine Heimat verlassen, er hat einen Vogelkäfig dabei, er bereitet sich auf seinen Tod vor, klingt eindeutig zwischen den Zeilen so mit und er wartet auf irgendwen oder irgendwas.
Und irgendwer und irgendwas kommt jetzt auch.
Ja.
Offensichtlich eine Reiterscharre. Also es sind auf jeden Fall mehr Reiter.
Genau. Grollen des Donners im Norden und gedämpftes Stampfen herannahender Reiter im Süden.
Mhm.
So. Klappe.
Bis sie den weißen Wald mit ihrem kalten Dröhnen erfüllten wie Schläge auf Trommeln aus Eis. Wir brauchen ja noch den Bezug zum Kapiteltitel.
Ach so. Ja, gut. Hast du durchaus recht. Entschuldige bitte.
Wenn wir davon schon dafür schon gelobt worden sind.
Ja, diese Kapiteltitel sind wohl nicht unbegründet, also stets mit einer oft mit einer Intention gewählt worden. Also von dessen wegen macht es schon Sinn, da so ein bisschen ein Auge drauf zu haben. Ja, genau.
Ja, das habe ich bei Tiermark vergessen, aber da gibt es auch so eine Stelle, die bezieht sich auch auf den Wind aus Norden. Wo ich mir gedacht habe, das passt auch zu dem Kapitel, einigen Kapitel vorher.
Mhm. Sehr schön.
Da kommt wohl auch ein eisiger Wind aus Norden an.
Mhm. Ja, Sabrina, das war jetzt ein nicht so erfreuliches zweites Kapitel, richtig?
Nein, ich habe auch nicht nicht nachgeguckt, wie es nächste anfängt.
Das nächste geht weiter mit Simon. Also von dessen wegen darfst du weiterlesen. Aber es ist natürlich schon, blöd, in Anführungszeichen. Aber es ist einfach so.
Ich meine, es ist der Sinn eines Cliffhangers. Also ich meine, normalerweise würde man halt einfach weiterlesen, aber im Rahmen eines Podcasts halt dann eher nicht.
Und du bist ja auch ganz brav. Lob. Ja, kurz für unsere zuhörenden Personen, damit endet Kapitel 28 und damit auch diese Podcast-Episode. Ich habe tatsächlich gedacht, dass das eine Podcast-Episode ist, die überhaupt nichts hergibt, weil eigentlich nichts passiert. Und jetzt quasseln wir hier schon wieder anderthalb Stunden vor uns hin, was ja nicht weiter schlimm ist. Aber manchmal denke ich dann, das ist dann doch mehr drin, als das so auf den ersten Blick erscheint. Weil dann fällt einem noch dies ein und das ein und jenes ein. Und man muss natürlich auch berücksichtigen, dass wir ja jetzt auch einmal quer über den ganzen Kontinent gesprungen sind.
Ja, und wie gesagt, man lernt halt auch die Figuren sehr, sehr gut kennen. Durch diese, es ist halt einfach eine langsame Erzählweise, ja. Aber dafür sind die Figuren ungeheuer lebendig.
Ja. Mhm.
Also allein das, was man jetzt über Maegwin weiß, dass man eigentlich weiß, dass sie eine starke Frau ist, also so sehe ich sie. Ich sehe sie jetzt vor quasi das, was ich von meinem inneren Auge habe, nicht unbedingt als unattraktiv an. Aber sie sieht sich halt selber einfach anders.
Mhm.
Weil ich glaube, dass Eole auf sie steht und umgekehrt. Ja. Also es lässt schon Platz für Theorien. Beide Kapitel.
Oder auch zum Beispiel, welche Rolle Tiamat zu spielen hat. Wie kommt der denn da? Weil es ist ja jetzt auch immer so, im Bran waren wir noch gar nicht. Das ist jetzt so aus heiterem Himmel auf einmal, bums, wir stehen im Sumpf.
Ja, nicht nur das, sondern ja. Und haben dazu eine Figur, von der wir noch gar nichts gehört haben. Also ja. Ich sage jetzt mal Maegwin, weil der Teil von ihr ist ja hauptsächlich aus ihrer Perspektive erzählt. Und dass man irgendwann in Handys Tier landet, das ist ja klar. Aber im Bran, mein gut, das ist da irgendwo auf der Karte. Also wird es vielleicht auch einen Sinn haben, dass es auf der Karte ist. Aber von Tiamat gab es nicht mal Andeutungen, wer das sein könnte.
Ja. Aber wir haben ja noch, na gut, 3 1/3 Bücher in dieser Serie. Von deswegen ist da noch Potenzial.
Es ist ja auch nicht so, dass das Buch gleich zu Ende wäre.
Ja, genau.
Ich würde dann mal sagen, dass wir schon 2/3 haben, nicht mal das.
Boah. Da ist dann halt noch viel Anhang und sowas dahinter, ne? Aber gut.
Mir fällt krass was auf. Wir sind tatsächlich, also nachdem meine Schildchen hier ein System haben, wir haben tatsächlich fast den zweiten Teil geschafft.
Ja, es ist nicht mehr lange, ne?
Nee, nur noch ein Kapitel.
Okay. Ah. Oh, dann kommt schon Simon Schneelocke. Oh. Hm. Ja, guck. 2/3 fast. Ja, es passt aber auch. Wir haben irgendwie 44 Kapitel. Und da sind wir jetzt auch bei 2/3. Also es passt schon ganz gut. Mhm. War gut geschätzt. Okay, gut. Schlusswort. Abgesang. Du oder ich?
Ihr könnt uns finden auf Facebook, auf Instagram. Ihr könnt uns eine Nachricht schreiben jederzeit unter zgetpodcast@gmail.com. Da bitte an die Spoilerwarnung für mich denken, weil ich das alles lesen kann. Und teilweise auch tue. Oder was den Instagram- und Facebook-Kanal betrifft, größtenteils. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns 5-Sterne-Bewertungen hinterlasst auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo ihr uns bewerten könnt. Und auch über Rezensionen würden wir uns riesig freuen. Ja, habe ich irgendwas vergessen?
Ja, den Discord-Server.
Den Discord-Server, natürlich. Da, das Wichtigste.
Das macht nichts, das ist nicht schlimm. Dafür machen wir das zu zweit. Dann darf eine mal gerne was vergessen, wenn die andere dann dran denkt. Also wir haben auch einen Discord-Server und gerade wenn du die Serie schon kennst und dich mit uns über diverse Theorien austauschen möchtest, gibt es da einen Kanal, das ist der Bund der Schriftrolle. Haha, habe ich den nicht schlau benannt. Dafür kannst du dir dann von uns eine Rolle geben lassen. Da darf dann hemmungslos gespoilert werden. Bei allem anderen auch da bitte beim Thema bleiben, damit wir denjenigen, also unter anderem Sabrina oder auch eventuell, falls jemand direkt mitliest, da nicht irgendwelche Spoiler verteilen.
Und wir freuen uns auf jederzeit über diverse Beteiligungen in diversen anderen Kanälen, die wir da noch so haben. Aber beschwert euch hinterher nicht, wenn ihr dann irgendwelche Viren gestreut bekommt, à la, oh, das Buch ist aber schön, das muss ich sofort kaufen.
Shoutout an meine Schwester, die ist nämlich schuld an diesen Farbschnittausgaben. Die hat es nämlich ertrüffelschweint. So. Damit das dann auch mal erledigt ist, sie wollte meine Schwester schon immer im Shoutout haben und sie war schon im anderen Podcast, jetzt ist in diesem auch vorgekommen. Vielleicht hört sie es dann auch irgendwann sogar mal, würde mich freuen. So, ja? Sonst noch irgendwas?
Willst du noch irgendjemanden grüßen?
Ja, und zwar in diesem Zusammenhang die Dame, die damals in der Bücherei so schlau war, diese Bücher anzuschaffen, weil die ist schuld. Ich weiß nicht, ob ich da sonst gelandet wäre. Und ich muss tatsächlich gestehen, ich bin auch so jemand, ich glaube, an den ersten 200 Seiten wäre ich, es war für mich schon echt eine Nuss. Und so als bücherverschlingender Teenager habe ich mich da, glaube ich, deutlich leichter getan als jetzt als vielbeschäftigte Erwachsene. Mein Leben ist zu kurz für schlechte Bücher. Ich bin dann eher schon mal bereit, ein Buch abzubrechen. Aber bei diesem halte ich jedes Mal durch, weil ich weiß, was danach kommt. So, aha, haben wir das dann auch erledigt? Ich glaube, die gute Dame lebt auch gar nicht mehr. Die ist, die war damals schon, wirklich, die war damals schon Rentnerin. Von dessen wegen, keine Ahnung, ob sie jetzt noch lebt. Aber so, und möchtest du jetzt noch jemanden grüßen? Ich meine, wenn wir schon mal dabei sind.
Meine Schwiegermama grüßen, die immer fleißig mithören.
Siehst du, das ist doch auch großartig.
Ja.
Gut, dann hören wir uns in 14 Tagen.
Also, die anderen hören uns in 14 Tagen, ja.
Hoffentlich. Ja, wir sehen und hören uns wahrscheinlich schon eher. Aber die nächste Episode gibt es halt in 14 Tagen, wie immer. Ne? Okay. Gut, dann alles
Bis
Gute.
Bis bald.
Tschüss. Danach immer so ein, so, jetzt kannst du wieder ein bisschen entspannen. Das ist anstrengend, finde ich. Also, weil das ich ist auch immer aufpassen muss, was ich sage, dass ich mich nicht zu oft verplappere. Das mit Eolair und Megwin wollte ich eigentlich nicht unbedingt raushauen. Das war jetzt nicht so gedacht, das hänge ich auch nachher dran.
Es ist aber halt auch so, dass es ist halt auch in dem Punkt anstrengend, weil du halt immer drauf achtest, auf was der andere sagt, was du reagieren musst und ob du das selber schon auf dem Schirm hast, geht ja mir genauso.
Genau.
Das ist auch der Grund, warum ich also tatsächlich wenig Probleme damit habe, nach den zwei Kapiteln einen Cut zu machen, weil ich für 10 Seiten teilweise 1-2 Stunden brauche. Mit Notizen machen, mit überlegen, mit welche
du machst Ideen das, von mir. Also ich finde tatsächlich, du machst das großartig, weil dir fällt unheimlich viel auf.
War jetzt kein Phishing for Compliments.
Nein. Ich denke dann auch manchmal, das sind so Sachen, die mir jetzt selbst beim 4., 5., ich weiß nicht, wie oft ich die schon gelesen, gehört, was auch, also diese Bücher gehören für mich auch zu so absoluten Wohlfühlbüchern, auch als Hörbücher. Also wenn gar nichts mehr geht, geht der Ted Williams bei mir. Neben Harry Potter. Das ist so ein, wenn ich so gar nicht...
Aber wenn du sagst, dass mir viel auffällt, ich glaube, das würde mir nicht auffallen, genau, wenn ich es nicht für den Podcast lesen würde. Weil richtig, sonst würde ich da wahrscheinlich auch schneller drüber lesen.
Ja, weil es ist tatsächlich auch so, du willst dann ja auch wissen, wie es weitergeht. Ich merke das jetzt schon bei Im dunklen Tal, dass ich auch denke, ja komm, weiter, ich will wissen, wie es ausgeht. Ne? Und beim nächsten Mal lese ich das wahrscheinlich auch schon wieder ganz anders, weil ich es dann auch wieder vor dem Hintergrund des Podcasts mehr lese. Bis wir da aber bei Staffel, ich weiß gar nicht, 9 oder 10 oder welche es dann sein wird, irgendwann mal ankommen, ist es tatsächlich so, dass ich es dann wahrscheinlich auch nochmal 4 bis 5 Mal gelesen habe. Und auch entsprechend oft gehört habe, sodass ich dann also wirklich, ja, da dann genauso firm bin wie jetzt in der alten Serie.